Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Jasmin Weiß unser Gast. Sie ist Professorin für ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich Future Skills. Davor, bevor sie in die Wissenschaft gegangen ist, war sie als Unternehmensberaterin tätig und als Personalmanagerin. Und heute sitzt sie in verschiedenen Aufsichtsräten und bringt dort ihre Expertise zu Digitalisierung und Bildung ein. Außerdem hat sie einige spannende Bücher zu dem Thema geschrieben. Deswegen haben wir uns in der Folge über das Thema Zukunft unterhalten. Wir haben darüber diskutiert, was wir unseren Kindern beibringen können oder müssen, damit diese noch eine Chance haben in der doch sich sehr, sehr rasant verändernden Welt. Und wir haben darüber gesprochen, wie man Meilensteine erreicht und wie man sie dann auch gebührend feiert. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Jasmin, herzlich willkommen zum Podcast Werte und Leadership. Ich freue mich, dass du Zeit hast.
Ja, hallo liebe Andrea, ich freue mich auch.
Du bist ja, ich würde sagen, selber ja ein Tausendsasser. Du bist Aufsichtsrätin, du bist Professorin, du bist Expertin für digitale Transformation und auf Social Media auch total aktiv. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du uns heute für drei Gegenstände, drei Werte mitgebracht hast. Du weißt ja, hier geht es um sozusagen ganz praktische Anwendungen von einer manchmal ein bisschen abstrakt geführten Wertedebatte. Was hast du uns denn mitgebracht? Worüber sprechen wir?
Also ich habe mitgebracht, das ist jetzt schade, dass wir es nicht sehen können, ich habe ein Glücksschwein mitgebracht, das halte ich hier für dich mal in die Kamera. Das hat mir meine beste Freundin geschenkt, ich werde nachher dazu sagen, warum das für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert ist, und dieses Glücksschwein, das reist tatsächlich bei wichtigen Terminen auch mit. Dann habe ich mitgebracht ein silbernes Herz, das kann klingeln. Und meine Kinder und ich haben das Ritual, wenn wir ins Bett gehen, sie sagen immer, wir klingeln jetzt das Familienherz, und dann machen wir immer gemeinsam eine Reflexionsübung zu Werten, die ich bereits meinen wirklich noch sehr kleinen Kindern von Beginn an mitgeben möchte. Und dann trage ich hier einen Ring, das ist ein Meilensteinring, also Milestone Ring, den haben mir meine Eltern schon ganz, ganz früh zum Abitur geschenkt, und bei jedem Meilenstein im Leben wird ein zusätzlicher Diamant eingesetzt, und ich finde das auch ganz, ganz wichtig zu reflektieren, was man denn eben auch schon erreicht hat an Meilensteinen im Leben.
Sehr, sehr schön. Also ich freue mich schon auf die nächsten Minuten, wo wir da das vertiefen. Vielleicht das Schweinchen, das sah nett aus. Ich beschreibe es mal kurz, weil du hast ja richtig gesagt, im Podcast kann man ja immer nur hören, aber das sieht sehr kuschelig aus. Es ist wirklich schön pink, wie so ein Schweinchen sein muss. Und sieht so aus, als könnte man es gut in eine Handtasche packen, oder?
Das passt in jede Handtasche, und ich hatte an meinem allerersten Arbeitstag bei BMW, das ist ganz, ganz lange her, da hat mich eine damals auch sehr junge Kollegin am Empfang abgeholt, und manchmal gibt es nicht nur Liebe auf den ersten Blick, sondern es gibt auch Freundschaft auf den ersten Blick. Aus dieser Kollegin wurde erstmal eine wahnsinnig unterstützende Kollegin, die ich alles fragen konnte, weil ich war ja neu im Konzern. Und dann wurde sie meine beste Freundin, und sie war bei den allerschönsten Momenten, wir sind jetzt seit 20 Jahren sehr, sehr eng befreundet, sie war in den allerbesten Momenten mit dabei, sie war an den allerschlimmsten Momenten an meiner Seite, und sie hatte mir dieses Glücksschwein einmal geschenkt und hat gesagt, in den Momenten, wo ich physisch nicht bei dir sein kann, musst du dieses Schwein immer bei dir haben, gerade in den anspruchsvollen Terminen, weil es symbolisiert, dass da jemand immer an deiner Seite ist. Und ich fand tatsächlich jetzt die letzten Jahre schon besonders herausfordernd und schwierig. Und dieses Schwein macht mir immer gute Laune und erinnert mich an einen Spruch, den meine beste Freundin mir sagte, den ich wunderschön finde. Und ich finde, wenn man das hört, dann kann einen auch so eine Multikrise, wie wir es derzeit haben, nicht allzu sehr erschüttern. Sie hat gesagt, du kannst in deinem Leben vielleicht stolpern, aber du kannst nicht umkippen, weil ich bin immer an deiner Seite. Und dieses Schwein symbolisiert diesen Wert, nämlich tiefe Freundschaft, ganz, ganz tragfähige soziale Beziehungen. Und deswegen habe ich dieses Schwein heute mitgebracht.
Sehr, sehr schöne Geschichte. Und sag, Freundschaften ist ja nun was, was es in vielen Abstufungen gibt. Ja, es gibt eine Bekanntschaft, es gibt eine Freundschaft im Job, so wie ja offensichtlich deine entstanden ist. Und dann gibt es eben die tiefe Freundschaft. Was gehört für dich zu einer tiefen Freundschaft dazu? Oder beziehungsweise was macht den Unterschied vielleicht zu einem Friend in den sozialen Medien?
Also ich finde, der Begriff Friend in den sozialen Medien sollte vielleicht Contact genannt werden und gar nicht Friend, weil ich finde, mit einem solchen Begriff sollte man bewusst umgehen. Manchmal, und ich eines meiner Themen, mit denen ich mich ja beruflich auch sehr intensiv befasse, ist lebenslanges Lernen und wie man sich gerade auch, wenn man den Anspruch hat, sich wirklich am Puls der Zeit zu bewegen und eine komplexe Welt wirklich gut erfassen zu wollen, was für ein Netzwerk braucht es. Und ich habe mir das Modell von Adam Grant, diesem bekannten Psychologieprofessor aus den USA, angeschaut. Und der hat eine sehr, sehr schöne Definition von Freundschaft. Freundschaft und Netzwerk. Und wen kann ich für was ansprechen und von wem lerne ich am meisten? Und er sagt, es gibt eben dieses Closest Circle. Also das sind wirklich die engsten Familienmitglieder, Vertrauten und Freunde, die so eng sind, dass es sich anfühlt wie die selbstgewählte Familie. Das sind Menschen, die kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jedem Thema wecken. Und sie sind an deiner Seite, in guten wie in schlechten Zeiten. Also ich glaube, das ist wirklich die Definition von ganz, ganz enger Freundschaft. Sind die gut, um neue Impulse zu bekommen? Oftmals weniger, weil man sich ohnehin so eng austauscht, dass neue Impulse, glaube ich, aus diesem Kreis nicht kommen. Sie sind unheimlich wertvoll für die Seele und für das psychische Wohlbefinden. Sie tun einfach wahnsinnig gut. Und ich wünsche sie jedem Menschen. Und ich glaube, es ist die beste Investition im Leben, die man tätigen kann, wenn man in solche ganz, ganz engen sozialen Beziehungen investiert. Und dann gibt es einen erweiterten Kreis an Freunden, mit denen man sich auch gut austauscht. Das sind aber nicht diejenigen, die man sozusagen in seinen allerallerbesten und allerallerschlimmsten Momenten anruft. Aber sie stehen einem zur Seite. Sie sind oftmals eben auch befreundete Kollegen, mit denen man sich gut versteht, gerne auch ein Bierchen trinken geht. Von denen bekommt man auch Denkimpulse. Aber sehr, sehr oft sind die aus dem gleichen Unternehmen, aus der gleichen Branche oder ähnlich sozialisiert. Und laut Adam Grant lernt man am allermeisten von Bekannten. Also Bekannte, die man zum Beispiel noch aus seiner Schulzeit hat, oder Eltern von den Freunden der Kinder. Also Menschen, die man im Adressbuch hat, die man sympathisch findet, die aber oft was ganz anderes machen als man selber. Und mit denen in Austausch zu treten, bringt häufig neue Impulse, weil sie aus einer anderen, sage ich jetzt mal, Bubble kommen, als die, in der man sich tagtäglich bewegt. Und ich glaube, man braucht alle drei Arten von Freunden, / Bekanntschaften.
Du hast gerade gesagt, man muss darin investieren. Wie investierst du denn in Freundschaften oder was ist damit genau gemeint?
Ich nehme mir wirklich Zeit für die engsten Freunde. Also wenn sie mich brauchen, bin ich ohne Wenn und Aber da. Diese Reziprozität, also dass man sich da wirklich aufeinander verlassen kann, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann, dass das Vertrauen, was ich glaube, ohne Vertrauen kann man gar keine enge Freundschaft haben, dass das in jedem Fall gewahrt wird wie ein Schatz. Also Vertrauen baut sich ja über lange Zeit hinweg auf, kann dann durch eine Fehlhandlung auch sofort wieder zerstört werden. Das heißt, dass man wirklich ganz bewusst dieses Vertrauen ineinander stärkt, dass man sich fallen lassen kann bei genau diesen Menschen und dass man eben auch regelmäßig Zeit miteinander verbringt. Und ich hatte neulich ein Interview mit einer Journalistin, die gefragt hat, was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit, also wenn Sie nicht in Ihrer professionellen Rolle unterwegs sind. Und ich habe nachgedacht und habe festgestellt, jetzt habe ich kleine Kinder wie du, so viel richtig viel Zeit bleibt ja gar nicht mehr übrig. Und die freie Zeit, die ich habe, verbringe ich tatsächlich mit meiner Familie und ich verbringe sie mit meinen engsten Freunden. Und viel mehr Zeit für irgendwelche abgefahrenen Hobbys. Also ich reise nicht in den Himalaya und steige da den Berg hoch. Ich springe nicht Fallschirm, ich fahre nicht crazy Motorrad. Also ich habe all solche Hobbys nicht. Aber ich glaube, mein größtes Hobby ist, Freundschaft zu pflegen.
Und das andere kannst du ja dann machen, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, oder?
Du meinst, dann fange ich mit all diesen crazy Aktivitäten an. Nee, du, ich würde mich dann freuen, einfach mal wieder in Ruhe Skifahren gehen zu können. Und ohne dass Hunger, Pipi, kalt dazwischen kommt.
Verstehe ich gut. Sag, eine Frage noch, um das Konzept noch mal tiefer zu verstehen. Es gab ja in den letzten Jahren, oder habe ich zumindest viel gehört, dass Freundschaften auseinandergingen, weil man sich an den Werten ja geclasht hat. Ja, gerade durch Corona gab es ja doch viele Auseinanderentwicklungen, wo sich frühere Freundschaften gezeigt haben, so, dass die so völlig auseinandergingen. Ist dir das auch passiert? Hast du da auch ein Erlebnis, dass sich manchmal Freundschaften auch aufgrund der Werthaltungen dann auseinanderleben?
Also ich habe das nicht in dem engsten Kern, wenn wir wieder an dieses Zwiebelmodell denken. Mhm. Da habe ich sogar das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren noch enger zusammengerückt sind. Aber ich denke schon, dass dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, ein ganz natürliches Phänomen ist. Also ich habe zwischendurch schon mal Menschen verloren, die mal meine Freunde waren. Vielleicht nicht im engsten Kern, aber so in diesem zweiten Ring, weil sich das Leben weiterentwickelt hat und damit vermutlich auch die Prioritäten, was einem wichtig ist. Und ja, also ich vergleiche das manchmal mit einem Zug. Da steigen Menschen ein, fahren ein paar Stationen mit und steigen dann vielleicht wieder auch aus. Und dann gibt es eben Menschen, die begleiten dich die ganze Lebensreise lang. Und ich kann und will mir das gar nicht vorstellen, dass dieser engste Kreis an Menschen, die ich an die Seite, also dass die aussteigen, das wäre ein herber Verlust.
Ja, verstehe. Nun, lass uns mal über deinen zweiten Gegenstand sprechen. Du hast ein Herz gezeigt, ein silbernes, ungefähr so Handteller groß.
Handteller
ein bisschen kleiner vielleicht. Und es klingelt, sagtest du?
Das kann klingeln, ja. Ja, dieses Herz hat tatsächlich auch eine Geschichte. Das hat mir, ich glaube, als ich 16 war, mein allererster Freund geschenkt, an den ich auch sehr, sehr gute Erinnerungen habe. Und trotz vieler Umzüge, auch ins Ausland, ist dieses Herz immer mitgezogen. Und vor einiger Zeit haben meine Töchter dieses Klangherz irgendwo in einer Schatulle entdeckt und haben es ganz prominent platziert in ihrem Schlafzimmer. Die zwei schlafen zusammen. Und wir haben das jetzt seit einiger Zeit, seitdem sie dieses Herz entdeckt haben, als Ritual, dass beide immer sagen, sie möchten das Familienherz klingeln lassen. Und dann stelle ich ihnen immer drei Fragen. Das ist tatsächlich unser Ritual, kurz vor dem Einschlafen, nach dem Vorlesen. Die erste Frage, die ich ihnen stelle, ist, was war euer Schönstes heute? Weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man auch an Tagen, die so mit Alltagsaufgaben und Aktivitäten überlagert sind, manchmal auch mit schwierigen Dingen oder unschönen Dingen, die passiert sind, dass man trotzdem immer den Blick darauf richtet, was war eigentlich schön heute? Und in Zeiten von Krisen finde ich das unheimlich wichtig. Das ist die erste Frage, die ich Ihnen stelle. Die zweite Frage, die ich Ihnen stelle, für was bist du dankbar oder für was seid ihr beiden dankbar? Und die dritte Frage ist, wem hast du heute geholfen? Und das ist sehr schön, wie die zwei mit einer großen Selbstverständlichkeit sich am Abend vor dem Einschlafen immer diesen drei Fragen stellen. Und ich möchte damit Werte transportieren. Der erste Wert habe ich bereits gesagt. Ich glaube, oder zumindest habe ich noch keinen Tag erlebt, der so schlimm war, dass man ihm nicht auch etwas Schönes abgewinnen konnte. Zumindest mal ein paar schöne Momente, Begegnungen oder Gespräche. Das zweite, für was bist du dankbar? Ich finde dieser Wert Dankbarkeit so wichtig. Und wir leben hier in einem wirklich wohlhabenden Land, in dem viele Dinge sicherlich besser laufen können. Aber es laufen auch sehr, sehr viele Dinge gut und es beneiden uns, glaube ich, viele Länder um das, was wir hier mit großer Selbstverständlichkeit leben. Deswegen ist das Thema Dankbarkeit für mich etwas, was ich abends mit meinen Töchtern reflektieren möchte. Und das Dritte, wem hast du heute geholfen? Die bewusste Auseinandersetzung damit, dass es nicht nur darum geht, dass wir uns hier selbst optimieren und darum kümmern, dass es uns selber gut geht. Self-Care ist zwar ganz wichtig, aber es geht eben auch darum, gerade weil es uns in Summe sehr gut geht, wem hast du heute geholfen, wem hast du heute eine Freude gemacht?
Und deine Töchter haben auch immer eine Antwort oder passiert es auch, dass sie sagen, Mensch, erstens, ich habe heute mal niemand geholfen? Kommt das vor? Oder ich bin gerade für nichts dankbar, mir fällt nichts ein. Kann das vorkommen?
Nee, aber manchmal, also die Kleine ist tatsächlich echt noch mit dieser Kleinkindbegeisterung dabei. Die Große ist mal mit mehr Begeisterung, mal mit so, sagen wir mal, durchschnittlicher Begeisterung dabei. Und die sagt dann aber immer, im Zweifelsfall hat es ihrer kleinen Schwester geholfen. Also dieses, okay. Ich habe heute nichts Tolles gemacht, ist noch nie gekommen. Und wofür bin ich dankbar? Ich glaube, wenn ihr nichts Originelles einfällt, dann sagt sie immer für dich, Mama. Und das ist ganz oft, das sage ich dir, das war mein Schönstes heute.
Mhm. Das ist natürlich wirklich, wo man merkt, es kommt ganz viel zurück, ne? Was man da reingibt in die Beziehung zum Kind.
Ja, auch nicht immer, ne? So bei so Trotzanfällen. Also gestern beim Abendessen habe ich gesagt, ich habe Trotzi und Motzi hier am Tisch. Also das ist nicht so, dass es ständig gelingt. Aber bei dieser Übung muss ich sagen, das hat wirklich etwas, da beruhigen wir uns alle auch, weil das so ein schönes Ritual ist und man lenkt wirklich wieder mit viel Achtsamkeit den Blick auf diese drei, finde ich, wirklich sehr wesentlichen Fragen.
Ja, das stimmt. Es ist ja auch gewissermaßen so ein Rezept zum Glücklichsein, dass man sich auf das fokussiert, was positiv ist, was an jedem Tag positiv ist. Wie du sagst, wir leben ja wirklich in einem Land, dem es sehr, sehr gut geht, auch wenn wir jetzt die ganz neue Situation haben, dass ein Krieg ganz, ganz nahe ist, dass wir Inflation haben und so weiter. Du hast es ja beschrieben, es sind multiple Krisen. Gerade da ist es wahrscheinlich besonders wichtig, sich darauf zu fokussieren, was gut ist, oder?
Absolut. Und ich finde, dass Lebenszufriedenheit, wir denken, glaube ich, fälschlicherweise ganz oft, dass das sind die Rahmenbedingungen, ne? Und wenn man möglichst optimale Rahmenbedingungen hat, dann ist man zufrieden und glücklich im Leben. Und ich glaube, Rahmenbedingungen machen vielleicht 30% von der Lebenszufriedenheit aus. Und 70%, also ich kann es jetzt nicht wirklich an den Prozentzahlen festmachen, aber einfach mal, um so eine grobe Hausnummer zu sagen. Also Großteil davon, ob wir uns zufrieden fühlen, ist, glaube ich, die Art und Weise, wie blicken wir auf das Leben. Welche Gedanken lasse ich in meinen Kopf? Welche Gedanken versuche ich bewusst nicht wiederkehrend in meinen Kopf zu lassen? Worauf richte ich den Fokus? Wofür bin ich dankbar? Also wirklich dieses sehr achtsame Wahrnehmen, was alles vorhanden ist. Und ein Spruch, den ich gerne meinen Kindern mitgebe, die wachsen auch zweisprachig auf. Ich sage immer, count your blessings, not what's missing. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und wir alle leben schon in einer instabilen Welt. Und ich denke, die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen werden, wird von einer hohen Veränderungsdynamik geprägt sein, von viel Volatilität und Ambiguität. Und ihnen in dieser instabilen Welt ein stabiles Inneres zu vermitteln, ist, glaube ich, wichtiger denn je. Und diese innere Stabilität, sich nicht erschüttern zu lassen, wenn die Welt da draußen gerade verrückt spielt, wie sie jetzt auch verrückt spielt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das bei jungen Menschen stärken.
Ja, absolut, absolut. Generell ist der Mensch ja so ein Wesen, der meistens nach außen guckt, eben selten nach innen. Und was ich auch beobachte, ist, dass man sich, da fasse ich mich auch oft dann selber an der Nase, natürlich mit vergleicht mit anderen Personen. Gerade bei Kindern beobachte ich es auch an meinen Kindern, dass die mal gucken, na gut, was kann denn der andere in der Klasse besonders gut und bin ich genauso gut? Wie ist denn dein Blick darauf? Du beschäftigst dich ja intensiv auch mit digitalen Medien. Mein Eindruck ist, dass dadurch, dass so viel Bildebene drin ist, dieser Vergleichsaspekt irrsinnig in den Vordergrund tritt. Ja, wer ist die Schönste? Wer ist am tollsten geschminkt? Man sieht ja nichts mehr unperfekt. Das ist das nicht ein irrer Druck, der da auf den, ja, auf uns, aber vor allem auch auf der nächsten Generation sogar liegt?
Absolut, und das wird noch stärker. Wir sehen ja jetzt, wie künstliche Intelligenz live schon Bilder, also wir beide könnten jetzt einen KI-Filter über die Screen laufen lassen und sehen beide perfekt aus. Und das kann man selbstverständlich mit Fotos, die man postet, genauso machen. Und sowieso verfolgen wir in Echtzeit, was unsere Peer Group gerade alles Spannendes, Fantastisches macht und reflektieren vielleicht zu wenig, dass das nur ein ganz, ganz kleiner, oftmals nicht einmal realer Ausschnitt ist aus dem Leben. Und ich glaube, wir müssen unsere Kinder für diese Herausforderungen noch besser vorbereiten, als wir das bislang tun. manchmal bin ich ganz froh, dass ich meine Teenagerjahre, und die waren ja schwer genug, wenn man als Teenager vom Kind zum Erwachsenen wird und sich selber erstmal verstehen muss in seinen Emotionen und Gefühlen, bin ich manchmal ganz froh, dass es damals diese Social-Media-Kanäle, kein Insta, kein Facebook gab, weil das, glaube ich, eine zusätzliche Belastungsquelle ist, wenn man so das Gefühl hat, da draußen ist die Welt ganz verlockend, spannend, wunderschön und attraktiv und ich sitze hier und muss bei Regenwetter Hausaufgaben machen. Und ich glaube, dass auch da nochmal dieses Gefühl, mit sich selber im Reinen zu sein, ganz viel innere Stabilität zu haben, ein ganz gutes Gespür bei großen Chancen beherzt Ja zu sagen, bei Verlockungen, die einen nicht glücklich machen, genauso selbstbewusst und laut Nein zu sagen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die wir als Eltern, als Bezugspersonen vor uns haben, um junge Menschen für die Welt da draußen vorzubereiten.
Das ist ja auch ein Bereich, wo du dich ganz stark mit beschäftigst. Und eine Geschichte, die mir so gut gefällt, die du manchmal präsentierst, ist ja, dass du sagst, alles verändert sich, nur die Schule verändert sich nicht. Hast du das Gefühl, dass sich da langsam was bewegt? Du bist ja da wirklich eine sehr charismatische öffentliche Stimme, die sagt, okay, wir müssen da was ändern. Hast du das Gefühl, es tut sich was? Oder wie ist da dein Blick drauf?
Also es verändert sich schon etwas, aber wir sind da zu langsam und ich glaube immer noch nicht beherzt genug, weil die technologischen Entwicklungen, die schreiten unaufhaltsam voran und warten nicht darauf, dass das Bildungssystem nachzieht und auch nicht gesetzliche Regelwerke. Also KI zum Beispiel, wir werden jetzt hier im Jahr 23 einen Tipping Point erleben, zu was künstliche Intelligenz, insbesondere eine generative künstliche Intelligenz in der Lage ist. Und wir sind viel zu langsam im Bildungssystem, unsere Menschen, und damit meine ich ja nicht nur Kinder, sondern auch Berufstätige, die das massiv betreffen wird, vorzubereiten. Also wir laufen mit unserem Bildungssystem immer hinterher. Und ich glaube, was wir benötigen, ist ganz viel Eigeninitiative. Eigeninitiative, das Richtige zu lernen, was ich persönlich jetzt in meiner Situation brauche, weil ich glaube, diese Gap-Analyse, die kann man für sich selber am präzisesten machen. Das kann kein Bildungssystem, das kann auch kein Arbeitgeber, weil man immer nicht weiß, wo stehst du denn genau, wo willst du hin? Also Eigeninitiative wird ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir den Bildungsauftrag, der so komplex geworden ist, gar nicht mehr ans Bildungssystem alleine delegieren können, sondern verschiedene aktive Spieler brauchen, die wir mit einbeziehen, insbesondere die Wirtschaft. Und ein Satz, den ich ja auch gerne sage, diejenigen, die die Zukunft verändern, die sollten sie anderen bitte auch beibringen und erklären. Und hier sehe ich ganz, ganz stark die Wirtschaft, insbesondere die Technologieunternehmen in der Pflicht, die Kompetenzen auch zu vermitteln, die man braucht, um die digital vernetzte und stark technologisierte Welt überhaupt noch zu verstehen.
Gibt es denn, wenn du ins Ausland guckst und du bist ja gut vernetzt, gibt es Länder, die das besser machen? Gibt es irgendwas, was wir uns leicht abschauen könnten?
Wir können sicherlich von anderen Bildungssystemen uns einiges abschauen. Mich beeindrucken immer wieder die skandinavischen Länder, wie gesellschaftlich durchlässig sie sind. Also obwohl wir hier in Deutschland keine Schul- und keine Studiengebühren haben, zumindest nicht an öffentlichen Schulen, reproduzieren sich bei uns meistens die Bildungsschichten, also Akademiker. Eltern bringen Akademiker-Kinder hervor, Arbeitereltern bringen sehr oft wieder Arbeiter-Kinder hervor. Das machen die skandinavischen Länder vor, wie sie da eine höhere gesellschaftliche Durchlässigkeit erzeugen. Was wir uns von Ländern wie Singapur angucken können, was mir dort sehr gut gefällt, ich habe als Kind viel Zeit dort verbracht, ist, dass der Lehrerberuf aufgrund des Multiplikatoreffektes, den ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin hat, zum einen gesellschaftlich höchst anerkannt ist, also hatte ganz, ganz hohe gesellschaftliche Reputation, Lehrer zu sein. Und es findet auch ein ganz enger Auswahlprozess statt, wer denn überhaupt geeignet ist, Lehrer zu sein. Und das wollen sehr, sehr viele, also die, weil es eben sehr, sehr gut bezahlt ist und gesellschaftlich so hoch angesehen. Und Singapur sagt, das lohnt sich. Das lohnt sich, Lehrer so gut zu bezahlen, auch Hochschullehrer so gut zu bezahlen, weil wenn wir da inspirierende Köpfe haben, vorausdenkende Köpfe, Menschen mit ganz viel Empathie und Fingerspitzengefühl, die jungen Menschen anzünden, dann haben wir einen solchen Multiplikatoreffekt, dass jedes hohe Gehalt sich rentiert hat. Und bei uns habe ich manchmal so das Gefühl, über Lehrer wird ganz gerne auch mal geschimpft, dann wird Lehrerbashing gemacht, was sie alles verschlafen haben, was sie alles nicht tun und schert dann alle über einen Kamm, wobei wir auch hier sehr engagierte Lehrer haben. Und viele Menschen, wenn ich das jetzt mal so, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht falsch pauschalisiere, aber es gibt viele, die entscheiden sich für den Lehrerberuf, weil sie sagen, das gefällt mir von den Arbeitszeiten, da gibt es viele Ferien und das kann ich dann gut, wenn ich selber Familie habe, kombinieren. Aber stellen sich weniger die Frage, bin ich jemand, der andere anzünden kann und möchte? Wirke ich identifikationsstiftend? Kann ich begeistern? Wirklich, ne? Weil ich so sehr selber dafür brenne, dass ich andere dafür anzünde, sich zum Beispiel mit Mathematik oder Physik auseinanderzusetzen. Ja. Bin ich am Beamtenstatus interessiert und maximaler Sicherheit oder bin ich jemand, der wirklich dafür brennt, den Nachwuchs von morgen auszubilden? Ich finde, das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Entscheidungskriterium, um sich für einen solchen Job zu entscheiden.
Absolut. Und was ich auch immer mit negativer Faszination beobachte, ist eine Stufe früher in den Kindergärten und Kitas, wo wir doch eigentlich die Forschung ja eindeutig belegt, dass frühkindliche Bildung, Erziehung wahnsinnig wichtig ist für alles, was danach kommt an Bildung, Weiterbildung, Ausbildung. Und da habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland unheimlich ideologisch sind. Ja, dass es die Kita quasi ist ja oft noch so, dass man dass die Verwahrungsanstalt ist für Mütter, die nicht auf ihre Kinder aufpassen wollen, so ungefähr. Gerade wieder in unserem Lokalanzeiger eine Anzeige gesehen, da gibt es eine Infoveranstaltung, wie ist das, traue ich mich, mein Kind in die Kita zu geben? Und ich dachte, die Frage ist schon so ein bisschen komisch, ne? Eigentlich müsste man doch denken, Mensch, welche Chancen kann ich meinem Kind bieten, indem es schon früh in die soziale Interaktion geht, in dem es Reize bekommt, in dem es für Pädagogen angeleitet lernen kann und darf. Das müsste doch super, super positiv gesehen werden. Tut es aber nicht, weil wir immer denken, Familie kann es besser oder die Mama kann es besser oder muss es besser. Ich weiß es nicht. Das finde ich schade irgendwie.
Ich sehe das genauso schade und ich glaube auch, hier gilt der Spruch, it takes a village to raise a child. Und wer hat denn zu Hause, wo man häufig eben nicht mehr wie früher in der Großfamilie wohnt, sondern in seiner eigenen Kernfamilie, wo hat man da noch ein Village, um einem solchen Kind diverse Impulse, diverse enge Bezugspersonen, die alle unterschiedliche Stärken haben, andere Dinge vermitteln können, häufig eben auch bei Kindern, die, sagen wir mal, jetzt nicht Geschwister oder sogar viele Geschwister zu Hause haben, wo sollen die Sozialkompetenz erlernen, dass man eben sich auch mal zurücknehmen muss, dass man teilen muss, dass man empathisch in das Gesicht von dem anderen Kind guckt und erspürt, dass es gerade nicht so glücklich ist, wenn man ihnen das Spielzeug weggenommen hat, dass es aber glücklich ist, wenn man sich daneben setzt und sein Spielzeug teilt. Das ist ja etwas, das lernt man in einer wirklich guten Kita. Da muss ich dazu sagen, also gute Kita, nicht Kleinkind-Verwahranstalt. Da glaube ich, kann ich dann auch, wenn man das Gefühl hat, jede Mutter, jede Eltern verstehen, die dann sagen, dann doch lieber zu Hause. Aber ich würde mir ein System in Deutschland wünschen, wo wir wirklich angefangen bei der frühkindlichen Bildung und es fängt in Kitas an und dann über alle Qualifizierungsstufen hinweg richtig investieren, um zu sagen, da sind die Kinder einerseits, gerade wenn sie so klein sind, liebevoll betreut und gleichzeitig werden sie gefördert. Gefördert in den so wichtigen Skills, die man eben bei Kleinkindern schon fördern kann. Also diese Neugierde, Neues zu erlernen, Neues auszuprobieren, Kreativität, sehr offen auf andere Menschen zuzugehen. Das sind alles Fähigkeiten, die kann ich von klein auf fördern. Und in einer richtig guten Kita mit pädagogisch sehr guten Fachkräften, glaube ich, gelingt das besser, als wenn ein Kind bis zum Kindergarten zu Hause betreut wird.
Ja. So, jetzt haben wir lange über das Herz gesprochen. dein dritter Gegenstand, der Ring, das finde ich auch sehr spannend. Wie viele Steinchen hast du denn da drauf mittlerweile?
Ja, es sind 5. Also es, okay. Sozusagen könnten wahrscheinlich jetzt, wenn man jeden einzelnen großen Meilenstein hinzuziehen würden, noch mehr sein. Aber mir gefällt die Idee dahinter. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass meine Eltern mir damals diesen Ring geschenkt haben. Und das hat mich auch so ein bisschen hungrig drauf gemacht, mehr Meilensteine, wirklich große Meilensteine, in die man
klar
ja auch viel Zeit investiert hat, zu sammeln. Ich sehe, dass meine Töchter schon auf diesen Ring starren und, glaube ich, implizit erwarten, mit 18 kommt dann auch ein solcher.
Dass sie das auch kriegen, na klar.
Aber ich finde die Grundidee, wir reden ja über Werte dahinter, so schön. Also zum einen finde ich es schön, wenn man wirklich auch seine individuellen Erfolge feiert. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind so schnelllebig im Alltag unterwegs, dass wir gar nicht ausreichend innehalten, um mal so diese großen Meilensteine, die man erreicht hat, auch zu feiern.
Ja.
Und zum anderen, und das ist, finde ich, einer der ganz wesentlichen Future Skills, also das ist ja so mein Forschungsthema, was sind die ganz wesentlichen Fähigkeiten der Zukunft? Und ich finde, eine ganz wesentliche Fähigkeit ist Grit. Da gibt es leider im deutschsprachigen Raum nicht die perfekte Übersetzung. Am besten ließ es sich übersetzen mit Durchhaltevermögen oder positiver Sturheit. Und in den USA gibt es eine ganz eigene Forschungsrichtung, Grit-Forschung. Also wie erzeugt man ein solches Durchhaltevermögen und warum ist das so wichtig? Und ich persönlich glaube, dass wir hier bei uns Talent oftmals überschätzen für die Zielerreichung und dieses Durchhaltevermögen, diese positive Sturheit unterschätzen. Und ich versuche schon bei meinen Kindern dieses Grit zu fördern. Und ich finde, ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, dass man, wenn man sich angestrengt hat, also ich zum Beispiel persönlich fand das Schreiben einer Doktorarbeit jetzt nicht jeden Tag genussvoll. Aber dann nach...
Das hast du jetzt aber schön ausgedrückt.
Aber als ich dann irgendwie am Tag der Promotion, als meine Eltern sagten mir so, das ist jetzt ein weiterer Meilenstein, den wir in deinen Milestone Ring einsetzen, dann wurde mir so bewusst, da habe ich auch 3 Jahre drauf hingearbeitet und bin 3 Jahre lang dran geblieben, obwohl es nicht immer lustig war und bei der Zeit auch so fürchterlich schlecht bezahlt ist und in Opportunitäten denkt, was man da draußen schon alles Spannendes machen und verdienen könnte. Und ich finde, sich dann zu belohnen und zu sagen, so, und jetzt gönne ich mir was und jetzt lasse ich mir einen weiteren sehr schönen Stein in diesen Ring einsetzen und ich kann jeden Tag auf meinen Finger gucken und sagen, das war ein Meilenstein, ich habe darauf hingearbeitet, ich habe nicht aufgegeben, ich bin dran geblieben, ja, und jetzt ist das schön, das so auch jeden Tag, ich trage diesen Ring wirklich jeden Tag, sehen zu können. Deswegen ist das ein weiterer Gegenstand, den ich heute mitgebracht habe.
Jetzt hast du gesagt, du bringst es auch deinen Kindern bei, dass sie Durchhaltevermögen haben. Was machst du da konkret? Also sagst du ihnen, wenn du dich jetzt bei einem Kurs, weiß ich nicht, Ballett oder so angemeldet hast, dann bleibst du dabei? Oder was gehört dazu? Wie setzt man das um? Abseits der Erfolge. Also das ist ja nur die eine Seite. Man muss ja auch irgendwie, die 3 Jahre hast du ja auch irgendwie durchgehalten, ne?
Also da muss ich sagen, da bin ich auch wirklich demütig geworden. Ich habe, bevor ich Kinder bekommen habe, schon viel über Grit gesprochen und habe viel über Grit gelesen und habe mir dann vorgenommen, also wenn ich selber Kinder habe, dann bringe ich ihnen genau das bei. Und meine Kinder wiederum bringen mir bei, wie wenig Lust sie manchmal darauf haben und wie schwierig es ist, das wirklich zu vermitteln. Und gerade jetzt bei meiner großen Tochter, die ist jetzt 7, ich kann ja sagen, was ich versuche. Ich bin, wie gesagt, nicht immer erfolgreich damit, aber ich habe so die Hoffnung, dass zumindest Ansätze davon, was ich versuche, dann doch bei ihr hängen bleiben. Das eine ist, dass ich grundsätzlich den Prozess und nicht das Ergebnis lobe. Also das Ergebnis lobe ich schon auch, aber vor allem den Prozess. Also wenn sie ein tolles Bild gemalt hat, dann sage ich, das ist ein sehr schönes Bild, was du gemalt hast. Und ich bin mir sicher, du hast dir währenddessen Mühe gegeben und hast ja auch schon so viel geübt, Bilder zu malen, dass das Ergebnis dieses schöne, schöne Bild ist. Und wenn sie Klavier spielt, dann lobe ich den Prozess des Übens und nicht, ob sie sozusagen das Stück perfekt im Ergebnis gespielt habe.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon etwas, manchmal schauen wir auch, die Große hat ein unheimliches Interesse derzeit an Olympia entwickelt. Und wir schauen uns manchmal so am Abend, 5 Minuten, darf sie immer eine neue Sportart sich auswählen. Und dann schauen wir uns, YouTube macht es möglich, eben das Finale an. Also zum Beispiel das Finale 100 Meter Hürdenlauf der Damen haben wir uns jetzt angeguckt von den letzten Olympischen Sommerspielen. Und sie stellt dann ganz viele Fragen. Und ich versuche dann immer einfließen zu lassen, dass die ganz viel geübt haben. Also dass die sozusagen nicht als Olympiasiegerinnen auf dem Podest geboren worden sind, sondern dass da jahrelange Arbeit dahinter steckt, dass die sich angestrengt haben, dass da auch wirklich Schweiß und Tränen Teil des Prozesses waren. Und jetzt sieht man eben da dieses Ergebnis. Aber ich habe zu ihr gesagt, ein solches Ergebnis bekommst du nicht, wenn du vorher nicht geübt hast. Und das sind so meine Versuche, aber ich stelle immer wieder fest, zum Beispiel habe ich jede Woche die Diskussion kurz vorm Tenniskurs, ob sie da jetzt hin möchte oder nicht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, aber wir haben doch im September dich fürs ganze Schuljahr angemeldet. Ich habe dich ja gefragt, möchtest du dieses Jahr wieder Tennis spielen? Du hast ja gesagt. Und jetzt habe ich jeden Mittwoch mit dir die Diskussion, ob du zum Tennis fahren möchtest. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und da muss ich sagen, merke ich nicht viel Grit.
Verstehe. Und sag, kannst du noch einmal begründen, warum ist das für dich eines der zentralen Skills für die Zukunft? Warum ist das so zentral?
Weil wir, und das merken wir ja jetzt, da haben wir die letzten 3 Jahre seit Ausbruch der Pandemie und dann den weiteren Stapelkrisen, die sich dazu gesellt haben, ein sehr gutes Trainingslager diesbezüglich durchlaufen. Und das wird in Zukunft ja ähnlich bleiben. Das Leben verläuft nicht geradlinig und wir werden immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Das gilt für uns als Gesellschaft. Das gilt aber auch für uns als Individuen. Und wir können die Zukunft nicht genau vorhersagen, aber was wir ganz sicher vorhersagen können, ist, dass wir entweder vom Leben mal einen Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen, dass wir zum Beispiel in unserer Berufstätigkeit vor eine echt dicke Nuss zu knacken haben, Herausforderungen zu meistern haben, oder wenn so eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung auf uns zukommt, wie eine Pandemie, oder wie solidarisch verhalten wir uns, wenn wir sehr viele Flüchtlinge aufnehmen müssen, wenn wir Krieg vor der Haustür haben, wenn ein Erdbeben in einer anderen Region ist, ne? Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Ich glaube, wir müssen Fähigkeiten vermitteln, die einen durch solche Krisen leiten, um selber da gut herauszukommen und anderen zu helfen. Und das geht nicht ohne bestimmte Fähigkeiten und Grit ist eines davon. Wir werden komplexe Herausforderungen nicht im Spaziergang lösen. Und wir werden nicht in der Früh antreten und am Abend eine Lösung haben, sondern wir werden genau diese positive Sturheit bei der Zielerreichung brauchen, um da dran zu bleiben. Und du hattest vorhin so diese neue Welt mit Social Media und was da alles passiert, erwähnt. Und ich glaube, wir haben gerade sehr viel Gegenläufiges, was eigentlich gegen Grit spricht. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Generation an Kindern, wo ich das Gefühl habe, alles ist nur einen Klick weit weg. Also als ich selber Kind war, da habe ich, glaube ich, ich weiß nicht mal, samstags oder sonntags sehnlichst darauf gewartet, dass die Uhrzeit, auch die kenne ich nicht mehr konkret, aber dass diese Uhrzeit gekommen ist, dass Sendung mit der Maus lief. Und da habe ich so lange gewartet, bis genau an
Halb
diesem.
12 war das, als ich klein war.
Ja, vielleicht.
Jetzt ist früher.
Ja, aber für unsere Kinder ist das ein Mausklick in der Mediathek und sie können
Ja,
sich das
genau.
sofort
Ist immer
angucken.
verfügbar.
Es ist immer verfügbar und lernen sie noch dieses Durchhaltevermögen, ja, dass man mal auch auf etwas wartet, dass man geduldig ist, dass man dranbleibt. Das glaube ich nicht. Und gefühlt ist es ja auch so, es ist grundsätzlich auch alles bestellbar. Also wenn meine Tochter sagt, ich will morgen eine neue Reithose haben, weil mir gefällt das Dunkelblaue nicht mehr oder ich bin da rausgewachsen, dann sagt es ihr Reflex immer, Mama, bestell doch. Und dann ist es abends 20 Uhr und sie hat die Erwartungshaltung, ich gehe jetzt an den Rechner und bestell ihr sofort eine neue Reithose und die wird dann innerhalb von 24 oder 48 Stunden geliefert. Und meine Eltern haben einfach zu mir gesagt, guck mal raus, die Geschäfte haben geschlossen Und es gibt jetzt keine neue Reithose und vielleicht können wir am Wochenende mal in die Stadt fahren und dann können wir diese Hose kaufen. Das heißt, ich finde, wir haben jetzt aktuell auch eine Generation, wo wir noch bewusster, als das bei uns der Fall war, dieses positive Festhalten an etwas auch mal geduldig warten, dass nicht alles sofort möglich ist, das müssen wir aktiv trainieren.
Ja, und das ist keine leichte Aufgabe, weil gerade wenn man auf die ganz kleinen Kinder schaut, für die gibt es ja nur jetzt. Was manchmal auch sehr heilsam ist, weil ich zum Beispiel liebe auch gerne in der Zukunft, ne? Und denke mal, mach Pläne und so weiter. Und so ein kleines Kind, für den gibt es ja nur jetzt. Und wenn du sagst, es gibt es in 5 Minuten, dann gibt es Gebrüll. Also insofern finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der Geduld zu lernen, ja. Wunderbar, liebe Jasmin. Wir haben über, finde ich, ganz, ganz tolle und super wichtige Themen gesprochen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat Freude gemacht, liebe Andrea. Danke.
Das war die 35. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Aaron Jordan. Ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.